Ganz herzliche Grüße darf ich wieder übermitteln aus der Gemeinde in Kröffelbach. Und weil Grüße mündlich ja nicht so angenehm sind, haben wir gedacht, wir versüßen sie nochmal, beziehungsweise war das ein Versprechen, was ja noch offen geblieben war von dem Refocus-Treffen, wo wir Kröffelbacher mit dabei waren und die Ehringshäuser auch mit dabei waren. Und wir hatten im Team einen inoffiziellen Vertreter dieser Schaumkussfirma, der aus Gründen seiner Arbeit immer mal wieder bei der Manufaktur da in der Nähe von Aschaffenburg vorbeikommt und dann jetzt gesagt hat, als er gehört hat, ich bin in Ehringshausen, wir nutzen die Gelegenheit, nimm Geschenke mit. Vielleicht ist das jetzt eine ganz neue Tradition. Weihnachten und Ostern ist jetzt ja schon geschenketechnisch völlig überladen. Vielleicht geht das an Pfingsten jetzt auch los. Dann wissen wir auf jeden Fall, wir waren dabei, wir waren die Ersten. Also merkt euch dieses Datum. Und vielleicht ist das auch eine gute Erinnerung daran, in Zeiten, in denen wir gerade leben, dass wir Ermutigung brauchen in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Ermutigung, die so oft fehlt. Ich glaube, dass wir als Christen, als Gemeinden in Zeiten wie diesen einen ganz besonderen Auftrag haben, nämlich Hoffnungsträger zu sein, Hoffnungsboten in dieser Welt. Menschen Mut zu machen, obwohl es ja so viele Gründe gäbe, nicht mutig zu sein. Aber wie ist das denn eigentlich bei uns? Ist diese Hoffnungslosigkeit nur was, was irgendwo draußen ist, was vor der Gemeindehaustür hängen bleibt? Oder müssen wir nicht eigentlich sagen, wenn wir ehrlich sind, das zieht auch bei uns ein? Wir erleben das ja ganz genauso. Wir sind ja auch Menschen, die hier leben, die vielleicht ganz persönlich von Krisen betroffen sind, die aktuellen Krisen in dieser Welt, die auf uns einstürmen, wo wir keine Antworten haben. Wie sieht das aus mit den Krisen und Kriegsherden in der Ukraine, im Nahen Osten? Wie geht das weiter? Welche Auswirkungen wird das noch haben? Welche wirtschaftlichen Folgen kommen eigentlich noch auf Deutschland zu? Wie viel mehr Schulden können wir noch vertragen? Wie lange ist unsere Wirtschaft eigentlich noch sicher? Was hat das mit den Arbeitskräften zu tun? Ist meine eigene Arbeit oder die Arbeit von Leuten aus der Familie, aus dem Freundeskreis, ist das noch sicher? Ständig neue Krisen. Über die Krisen, die wir in den letzten Jahren sonst noch so hatten, müssen wir keine Worte mehr drüber verlieren. Wir haben sie ja schon fast vergessen und irgendwie sind sie doch auch immer noch da und werden aufgewühlt. Und dann sind es vielleicht auch die ganz kleinen Krisen, von denen gar niemand weiß. Dinge, die nicht jeden Abend in den Nachrichten gebracht werden oder die in der Zeitung abgedruckt sind, die mich ganz persönlich treffen, Krankheitsnöte, Sorgen, Ängste, all das, was mich bewegt. Möglichkeiten, die entmutigen. Und wahrscheinlich kennst du diese Phasen auch aus deinem Leben, hast sie schon selbst so mitbekommen. Da wäre es doch was, jetzt neue Begeisterung, neuer Schwung, neue Aufbrüche zu erleben, eine Ermutigung. Und ja, dann ist heute an Pfingsten genau der richtige Tag, darüber nachzudenken und neue Ermutigung zu erleben. Wir feiern Pfingsten, eines der großen Feste im Kirchenjahr, das Fest des Heiligen Geistes, das Fest als Startpunkt der Gemeinde, manche sagen ja auch Geburtstag der Gemeinde dazu. Aber gerade mit dem Ersten, mit dem Heiligen Geist, da tun wir uns ja manchmal so ein bisschen schwer. Den können wir so schlecht irgendwie in Worte fassen, das kann man sich so schlecht vorstellen, was das ist. Gott, der Vater, der Schöpfer, der Erhalter, das kriegen wir irgendwie noch hin. Jesus als sein Sohn, der auf der Erde war, der Mensch geworden ist, den können wir uns ganz besonders gut irgendwie vorstellen. Aber mit dem Heiligen Geist, das ist so eine Sache. Wie ist das eigentlich mit dem? Und klar ist mir heute Morgen auch, dass wir in einer Predigt nicht den Heiligen Geist mal so schnell abhandeln können, weil da viel mehr ist als das, was in eine Predigt passt. Aber eine wichtige Eigenschaft des Heiligen Geistes soll heute Morgen im Zentrum stehen und das ist Gottes Geist, der Ermutiger. Und dazu lese ich uns Verse aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 8, die Verse 11 bis 17. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Gottes Geist, der Ermutiger. Und wenn er der Ermutiger ist, dann ist ja die Frage, wie genau macht er das eigentlich? Und dazu schauen wir uns drei Gedanken aus diesem Text an. Das erste ist, Gottes Geist ermutigt, indem er Kraft zum Leben gibt. Paulus beginnt ja ganz am Anfang des Textes mit dieser Aussage, die für Christen seit Pfingsten gilt. Gottes Geist wohnt in jedem Menschen, der glaubt, der mit Jesus verbunden ist. Gott kommt so ganz nah zu uns, wirklich in uns hinein, wir erleben etwas davon. Und dieser Geist ist nicht irgendein Geist, sondern eben Gottes Geist selbst, Gott selbst. Und mit dem Geist kommt seine ganze Macht, Gottes ganze Macht, ganz nah zu uns. Und wie mächtig Gott ist, zeigt er ja an ganz vielen Beispielen. Wir sehen es jetzt im Frühjahr, wo alles wieder anfängt zu blühen. Und wir können ein bisschen davon erahnen, was für eine Kreativität da ist, als Gott die Welt geschaffen hat. Wie er sich das alles ausgedacht hat, wie das alles funktioniert. Diesen Ablauf, immer wieder klappt das. Aus dem Winter kommt das Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter und dann geht das Ganze von vorne los. Und das hört nicht auf, so hat er es ja versprochen. Und dann jetzt im Frühjahr erleben wir auch die Naturgewalten, die geschehen, wenn es anfängt zu blitzen und zu donnern. Und wir wissen, Gott hat auch das in der Hand, auch wenn das für uns bedrohlich ist und uns manchmal sehr, sehr nahe kommt und unser Leben betrifft, Gott ist noch mächtiger als das, was für uns schon so mächtig ist. Und in ganz besonderer Weise hat Gott seine Macht gezeigt, als er Jesus von den Toten auferweckt hat. Als Jesus der Erste war, der von den Toten auferweckt worden ist. Der Tod, der für uns Menschen ja eine sichere Grenze ist, die ganz sicher am Ende unseres Lebens stehen wird, die uns alle betreffen wird. Und für Gott ist das keine Grenze. Für Gott geht es weiter. Jesus ist der Erste, der wieder aus dem Tod herausgekommen ist und immer noch lebt. Gott ist der Herr über Leben und über Tod. Und seit Ostern haben wir diese Gewissheit, dass wenn wir mit Jesus leben, ja für uns auch der Tod nicht mehr eine ewige Grenze darstellen muss. Dass das Grab keine Endstation, sondern eine Durchgangsstraße ist. Voraussetzung ist, dass ich an Jesus glaube und meine Hoffnung auf ihn setze. Und dann kann ich auch erleben, wie er mich von den Toten auferweckt. Und was Paulus hier am Beginn sagt, hat noch eine weitere Bedeutung. Er sagt auf der einen Seite ja, der sterbliche Körper wird lebendig gemacht. Und das ist natürlich die Hoffnung auf Auferstehung und Auferweckung. Aber das beginnt schon im Hier und Jetzt. Etwas Neues bricht an, wenn Gottes Geist im Leben von uns zur Geltung kommt, wenn Gottes Geist unser Leben erfüllt. Und wenn es um Tod und Auferweckung geht, dann spielt bei Paulus ja auch immer noch mehr eine Rolle als nur das Körperliche, das Leibliche Wiederauferstehen. An anderer Stelle im Epheserbrief schildert er, was für uns Menschen in unserem Urzustand gilt, dass wir geistlich Tote sind. Gegenüber Gott gelten wir, wenn wir ihn nicht kennen, als Tote. Und dann kommt aber Jesus und er erweckt uns, er holt uns aus der tiefsten Tiefe heraus, stellt uns neu dar, gibt uns ein neues, lebendiges Herz. Und wir sind durch Jesus lebendig geworden, auch geistlich lebendig geworden. Neues Leben beginnt, ein Leben in tiefer Begeisterung, ein Leben auch bereit für Veränderung. Ein großes Geschenk, Befreiung. Und das schreibt Paulus auch hier im nächsten Gedanken, denn wenn der Geist in uns wirkt, dann ist es nicht mehr unser eigenes Denken, unsere eigenen Wünsche, die uns bestimmen, unsere Gedanken. Ich muss nicht mehr jedem Wunsch und jedem Trieb nachgehen, den ich habe. Das ist nicht mehr Zwang, immer das Böse zu tun. Das, was, bevor wir Jesus kennenlernen, eigentlich unser Leben bestimmt. Die Sünde prägt uns durch und durch und wir können eigentlich gar nicht anders, als Entscheidungen zu treffen, die Gott nicht gefallen. Und auch wenn wir mit Jesus leben, ist ja immer noch so viel Verlockendes da. So viele Möglichkeiten, einfach anders zu leben, bequem zu leben. Versuchung, hier mal so ein bisschen tricksen. Man muss es ja nicht in allen Dingen so genau nehmen. Immer diese ganzen Regeln, die es da gibt. Steuererklärung, das kann man machen, ja, aber das machen doch alle auch ein bisschen anders. Hier mal ein bisschen die Unwahrheit sagen, so eine Notlüge, geht ja schon mal. Oder so ein Blick über den Tellerrand, mal über das hinaus, was das gewohnte Beziehungsumfeld vielleicht ist, schadet ja auch nicht, sich mal ein bisschen weiter zu interessieren. Das Gras ist ja auf der anderen Seite vom Zaun auch immer noch ein bisschen grüner. Man muss es ja nicht zu genau nehmen. Und schon bestimmt das alte Leben wieder. Die Triebe, die Wünsche, die Sünde im Herzen. Das neue Leben soll eigentlich entscheiden, aber das alte steckt uns immer noch in den Knochen, greift immer noch nach uns. Und wie Luther mal gesagt hat, in etwas derben Worten, er wollte den alten Adam in der Taufe ersäufen, aber der Dreckskerl konnte halt noch schwimmen. Dieser Weg führt uns nicht zum Leben. Wenn ich den Versuchungen nachgebe, wenn ich allem, was ich mir wünsche, wenn ich allem, wo ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt ganz dringend, wenn ich mir das alles greife und alles noch mitnehme, dann werde ich aber trotzdem irgendwann Schiffbruch erleiden, weil ich bei vielen Punkten merke, die tragen ja nicht, die halten mich nicht, die halten nicht, was sie versprechen, die machen mich am Ende nicht wirklich glücklich. Da bleibt ja immer dieser Wunsch nach mehr. Was es braucht, ist bei den vielen Dingen, die uns versuchen, die uns verlocken, ein entschiedenes Nein. Nein, das will ich nicht. Wenn die Versuchung an die Tür klopft, stopp, du kommst hier nicht rein. Und vielleicht denkst du dir jetzt schon, von was redet der da vorne eigentlich? Ist der besonders heilig geworden, nur weil er als Pastor arbeitet? Und du denkst, ich streng mich jetzt halt noch mehr an. Und dann wirst du merken, das klappt nicht. Und ich merke das auch. Dieser Wunsch zu sagen Nein und Stopp zu sagen, der ist da, aber so einfach ist es ja gar nicht, immer die Tür zuzuhalten. Dann kommt es halt irgendwie durchs Fenster rein oder was weiß ich. Ein paar Tage klappt das vielleicht ganz gut, stark zu sein und dann beginnt der Kampf wieder von Neuem, weil du wieder hingefallen bist und weil du wieder an der gleichen Stelle merkst, da habe ich wieder was getan, was ich eigentlich nicht wollte. Und hier kommt Gottes Geist mit seiner Kraft ins Spiel. Denn mit ihm hast du den Sieger auf deiner Seite, den Mächtigsten. Gottes Geist und die Kraft Gottes, die er uns durch den Geist gibt, ist das Einzige, was uns wirklich tiefgreifend verändern kann. Was unser Herz erneuert, was unser Herz neu ausrichtet und uns ein neues Ziel gibt. Diesen Wunsch, Jesus nachzufolgen, diesen Wunsch, ihm ähnlicher zu werden, ihn zu ehren, ihn zu lieben, das legt uns Gottes Geist ins Herz. Wir brauchen Gott, der uns hilft, ein Leben zu führen, was ihm die Ehre gibt. Und wir müssen auch bereit dazu sein, ihm den Raum zur Verfügung zu stellen. Hier ist mein Lebenshaus, Gott, und zwar das Ganze. Ich gebe dir alles. Und der Geist wohnt nicht nur irgendwo im Keller in der Rumpelkammer, sondern er darf in jeden Raum meines Lebens hineinkommen. Der darf jeden Raum in Besitz nehmen. Und wir singen dann ganz ehrlich, mein ganzes Leben gebe ich dir und nicht nur 5% meines Lebens gebe ich dir. Das ist herausfordernd, wirklich zu sagen, du darfst in allem bestimmend sein, weil wir doch gerne selbst noch das Heft in der Hand haben wollen, gerne selbst noch vieles kontrollieren wollen. Aber Gottes Geist will uns helfen, ein wirklich gutes Leben zu führen, ein Leben, wie Gott sich das gedacht hat. Und deswegen müssen wir ihm Raum geben. Ihn hineinlassen in unser Haus, ihn umräumen, aufräumen lassen. Das tut manchmal vielleicht auch weh, weil Dinge, die wir so festhalten, wo wir denken, das brauchen wir unbedingt, die schmeißt er aus dem Fenster, weil sie uns nicht gut tun. Diese Kraft, die Gott hat, sie wirkt bei dir und sie ist die größte Kraft, die wir haben. Gottes Geist ermutigt uns, indem er Kraft zum Leben gibt. Und er ermutigt aber auch, indem er zeigt, dass du zu ihm gehörst. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, warum du tust, was du tust. Manche würden jetzt sagen, ich mache es halt einfach, ich mache mir keine Gedanken. Es gibt ja so spontane Bauchmenschen, die einfach immer intuitiv alles leben. Aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich darüber nachdenken, ist es an vielen Punkten doch irgendwie etwas, natürlich bei den Dingen, die wir machen müssen, weil sie zum Leben dazugehören, aber bei vielen Punkten tun wir sie doch, damit wir unser eigenes Bild neu darstellen können, weil wir unsere Identität darüber bestimmen wollen. Was wir tun, das sind wir auch, oder du bist, was du isst, sozusagen. Und wenn es nicht das ist, was ich tue, dann ist es zumindest, dass ich etwas tue, damit ich dann eine Rückmeldung bekomme von anderen und die gibt mir dann einen bestimmten Wert oder die sagt dann, das und das bist du. Ich bin jemand, weil ich beruflich erfolgreich bin. Ich bin jemand, weil ich Geld habe. Ich bin jemand, weil ich immer die neuesten Trends mitlebe, die neuesten Gerätschaften habe, immer modisch auf dem höchsten Punkt bin. Ich bin jemand, weil mein Aussehen andere verblüfft, weil die Familie funktioniert. Oder ich bekomme was für meine Leistungen, für meinen Einsatz, weil ich der bin, der am härtesten arbeitet, der über Leichen geht. Und wenn man mal so schaut, was sind so die Maßstäbe, die in dieser Welt zählen, dann sind es doch oft auch Dinge, wie viel Follower hat jemand in den sozialen Medien, wie viele Klicks auf YouTube, wie viele Leute reden darüber. Wird man berücksichtigt? Gilt man als Experte, der im Fernsehen befragt wird? Steht man auf der Sonnenseite des Lebens mit allem, was dazugehört? Und ich glaube, solches Denken, dieses Denken, was ich tue, das bin ich, das gibt es auch in der frommen Variante, in der Gemeinde. Ich bin so gut, Gott muss mich doch jetzt annehmen. Ich singe die Lieder am lautesten. Jesus muss mich doch besonders berücksichtigen für den großen himmlischen Chor als Vorsänger. Ich bete mehr als alle anderen. Gott muss mich dafür noch viel mehr lieben, weil ich besser bin. Ich habe so viel für ihn getan, so viel gespendet, so viel geopfert. Gott kann doch gar nicht anders, als mich auf ein besonderes Podest heben mit Fleißsternchen in meinem Fleißheft. Und Paulus zeigt hier im Brief aber eine ganz andere Perspektive, wenn er schreibt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Wer sich von Gottes Geist bestimmen lässt, von Gottes Geist das Leben bestimmen lässt, der ist ein Kind Gottes. Und da steht nichts davon, wer viel leistet, ist Kind Gottes. Jeder Mensch hat irgendwas, was ihn antreibt. Jeder Mensch gibt für irgendetwas sich her. Und wenn es nicht Gott und sein Geist ist, der mich führt, der mich leitet, der mich bewegt, der mich antreibt zu tun, was ich tue, dann leitet mich etwas anderes. Wiederum Luther, der einmal gesagt hat, der Mensch ist wie so ein Reittier. Er wird entweder von Christus geritten oder vom Satan. Irgendeiner von den beiden bestimmt über unser Leben. Und wenn es andere Dinge als Jesus sind, die mich leiten, die mich antreiben, dann ist das irgendetwas anderes, was mir wichtiger geworden ist als er. Und dann können wir das als eine Art Götzen bezeichnen. Der, von dem ich mir alles erwarte, das, was mich glücklich machen soll, was das Wichtigste für mich werden soll. Und spätestens dann, wenn der Heilige Geist in mein Leben kommt oder ich ihm näher komme und der anfangen will, bei mir aufzuräumen, dann merke ich, dass das andere mir so wichtig ist, dass das eigentlich so eine Art goldenes Kalb für mich geworden ist. Wenn ich Dinge gehen lassen soll und ich kann es nicht, weil ich glaube, die machen mich doch glücklich, das ist entscheidender Teil meines Lebens geworden und ich mich rechtfertige, warum gerade das so wichtig ist für mein Leben, dann ist mir da was zu wichtig geworden und wahrscheinlich wichtiger geworden als Gott. Ich kann sicherlich 10.000 Gründe vorbringen, warum gerade dieser oder jener Lebensstil so besonders richtig und wichtig für mich ist und dass das Beste ist. Und ich kann ganz viele Gründe anbringen, warum ich besser bin als Nachbar XY. Aber wie ich erkenne irgendwas anderes plötzlich als gut an, dann kann ich ganz schnell auch die Seiten wechseln. Dann bin ich auf einmal der glühendste Verfechter von B, während ich vorher noch der Verfechter von A war. Hauptsache, ich stehe irgendwie immer im Mainstream und ich bin im Mittelpunkt und alle finden mich toll. Was treibt dich also an? Ist es die Suche nach Annahme, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Bedeutung in diesem Leben? Vielleicht auch Annahme und Wertschätzung von Gott? Der Heilige Geist ist Gottes Ermutiger, denn er versichert uns, dass wir zu Gott gehören und er zeigt uns das immer wieder, wenn er den Raum zum Reden bekommt. Und dann geht es nicht um neue Knechtschaft, um Unterdrückung. Du musst nicht dieses oder jenes tun. Du musst dich nicht ängstigen, weil nicht klar ist, ob du zu Gott gehörst, ob das reicht, was du getan hast, ob das genug war. Das ist ja die Versuchung, die in uns drinsteckt. Immer dieses Denken, ich muss noch was dazufügen. Irgendwie kann das doch nicht sein, dass ich das einfach so geschenkt kriege, was umsonst ist. Das kann doch nichts wert sein. Ich gehe mal davon aus, wenn bei euch das Telefon klingeln würde und euch verspricht jemand eine neue Waschmaschine, ein neues Auto, einen neuen Computer oder was auch immer es einfach so ist, da wird man doch misstrauisch. Wer hat denn einfach was zu verschenken heutzutage? Und das gleiche Misstrauen dann bei Gott. Ich glaube, viele von uns führen so ein Leben wie so ein Stiefkind geistlich. Du bist dir nie sicher, ob die Liebe des Vaters eigentlich reicht. Ob du dich dessen bewusst sein kannst oder ob der dich nicht irgendwann doch abschiebt ins Internat oder sonst wohin. Und dann lieber noch durch Taten und besonders Liebesverhalten und so weiter noch ein bisschen mehr zu tun. Mehr Liebe zu erkaufen, mehr Anerkennung zu erkaufen. So ein langes Heft mit Dingen, die du vorlegen kannst, was ich alles schon gemacht habe. Aber bei Gott ist das ganz anders. Wir dürfen uns seiner Liebe gewiss sein. Ganz gewiss sein. Seine Kinder, und wir müssen gar nichts dafür tun, dass er uns liebt, weil er uns schon lange, schon viel, viel länger, als wir darüber nachgedacht haben, Gott zu lieben, hat er sich schon entschieden, uns zu lieben. Wir können nichts tun, dass seine Liebe zu uns mehr wird. Wir können aber auch nichts tun, dass er uns weniger liebt. Wir sind bei Gott wie ein Wunschkind oder vielleicht so ein Wunschadoptivkind, der Wunsch des Vaters, dich zu haben. Das hat er sich gewünscht und ich darf mir seiner Liebe immer und immer und immer und immer und immer wieder gewiss sein. Und Paulus schreibt das ja hier so wunderbar, dass wir Gott sogar Abba nennen können. Das Wort für mein Vater oder Papa, so ein ganz, ganz inniges Wort, eben nicht irgendwie Herr Vater, Sie. Es gibt ja irgendwie so Leute, die das noch eingeführt haben, dass selbst die Eltern gesiezt werden sollen. Aber Gott ist das nicht so. Wir dürfen ihn ganz natürlich Papa nennen, ganz natürlich ansprechen. Und selbst wenn wir in der Gefahr stehen, es zu vergessen, ermutigt der Geist uns wieder. Denn er erinnert uns ganz tief innen, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist bezeugt es in unserem Innersten, so schreibt Paulus, dass wir Gottes Kinder sind. Wie gut, dass meine Kindschaft bei Gott nicht von meiner Leistung abhängig ist, nicht von dem, was ich tue. Wie oft sind diese Gedanken da, dass da noch mehr sein muss, irgendwas noch zu tun? Wie oft glaube ich, dass ohne meine Hilfe das doch gar nicht klappen kann, dass da noch mehr sein muss? Und auf der anderen Seite kommen die Zweifel dann wieder hoch, wenn ich merke, ich bin doch wieder schuldig geworden. Es hat nicht funktioniert, ein Leben zu führen, was Gott ehrt. Und dann kommen doch diese Gedanken, es muss doch irgendwann vorbei sein. Irgendwann kann Gott mich doch nicht mehr lieben, so oft, wie ich schon zurückgelaufen bin. Kann ich jetzt noch Christ sein, wenn ich das getan habe? Muss nicht Gottes Liebe ein Ende finden? Und Gottes Geist bestätigt uns, wenn du dich an Jesus hängst, bist du sein Kind. Bist du ein Kind Gottes. Und auch wenn du fällst, das ändert nichts an der Beziehung. Hauptsache, du hast dich Jesus geöffnet. Hauptsache, du klammerst dich an ihn. Und du wirst ihn immer mehr kennenlernen. Denn eine der Hauptaufgaben des Geistes ist es ja auch, auf Jesus hinzuweisen. Wie so ein großer Spot, so ein Licht, was immer wieder Jesus in den Mittelpunkt rückt, ihn ins Licht stellt. Manchmal denken wir ja beim Heiligen Geist zuerst an alle außergewöhnlichen Fähigkeiten, diese ganzen Gaben, die auch im Neuen Testament aufgezählt sind. Und ja, das sind Geschenke, die der Geist gibt, auch die Früchte des Heiligen Geistes, die eben schon genannt worden sind. Aber diese Gaben sind ja nicht dazu da, dass wir uns damit selbst darstellen, dass ich sage, was bin ich für ein Vorzeigechrist, weil ich dieses oder jenes habe oder dieses oder jenes kann. Sondern es sind Gaben, die der Geist gibt, damit sie der Gemeinde dienen, damit wir alle miteinander Gott besser kennenlernen und damit wir miteinander Gott ehren und ihn loben und ihn in den Mittelpunkt stellen und nicht uns. Ich muss nicht auf meine Leistungen und auf meine Taten schauen, sondern auf das, was Jesus schon getan hat. Und der Heilige Geist hilft uns dabei, weil er Jesus immer wieder in den Mittelpunkt stellt und uns daran erinnert, wir sind seine Kinder, Gottes Kinder. Und niemand und nichts reißt uns aus seiner Hand. Und der Geist gibt uns noch eine dritte Ermutigung. Gottes Geist ermutigt, indem er Hoffnung für die Zukunft gibt. Paulus hat sehr ausführlich das Thema Kindschaft hier besprochen in diesem Abschnitt. Und er sagt dann auch, wer ein Kind ist, der hat auch Anspruch auf ein Erbe. Und das ist ja irgendwie logisch, Kinder haben Anspruch auf Erbe der Eltern. Und gerade in Rom, für die Christen, an die Paulus hier schreibt, war das auch ganz normal, oder sie kannten das, dass wohlhabende Menschen, die keinen Erben hatten, einfach irgendeinen, der ihnen gepasst hat, wo sie gesagt haben, das wäre so ein wunderbarer Sohn für uns, dass der adoptiert worden ist, obwohl er gar nichts mit der Familie zu tun hat. Und dann konnte man sagen, jetzt habe ich einen wunderbaren Nachfolger für mich. Der wird einmal alles erben, der wird einmal alles bekommen. Und gleichzeitig war es so beim Erben, nicht so wie das bei uns hier ja teilweise ist, so dieses Gütertrennung und die Äcker werden immer kleiner, weil das immer alles auf alle aufgeteilt werden muss, sondern es wird nur einer in der Familie berücksichtigt. So the winner takes it all oder der Älteste kriegt halt alles und die anderen gehen leer aufs. Was Paulus hier zeigt ist, alle kriegen und zwar alle gleich. Alle werden gleichmäßig berücksichtigt und es wird deswegen nicht kleiner, es ist für alle gleich viel Großartiges da. Das Erbe steht allen offen, die Gottes Kinder sind, also alle, die den Geist haben. Gott stellt jeden, der an ihn glaubt, dem Erben gleich. Das, was Jesus getan hat, das gilt auch für uns. Er ist für uns gestorben, er hat für uns die, wie Paulus es nennt, Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, erworben. Er hat die Macht der Sünde gebrochen, er hat das Leben geführt, was wir hätten führen sollen. Und jetzt können wir aus dem leben, was Jesus getan hat, dass Jesus den Weg zum Vater wieder frei gemacht hat, dass der Vorhang, die Trennung durchbrochen ist. Das gilt uns. Das, was auf uns wartet, diese Hoffnung, einmal im Himmel zu sein, dass Jesus seinen Jüngern in den Abschiedsreden verheißt, ich mache Wohnungen für euch, das gilt uns. Wenn du an Jesus glaubst, dann ist die Wohnung schon vorbereitet. Das Türschild, da steht schon dein Name drauf, das wirst du einmal haben. Darauf gehen wir zu, das gilt für uns, diese Hoffnung. Keine Grenzen mehr, nichts stört mehr die Gemeinschaft mit Gott. So wie es ganz am Anfang mal war, dass Adam und Eva mit Gott im Garten spazieren gegangen sind und es wird noch besser sein als in diesem Garten, weil diese Gefahr der Sünde nicht mehr da lauert, weil wir uns nicht mehr dann im Himmel von irgendwelchen Früchten verlocken lassen und irgendwelche Schlangen durch den Garten krabbeln. Das ist vorbei. Wir wohnen zusammen mit Gott. Eine Hoffnung, die auch über alles Leid hinausreicht, das Leid, was jetzt noch Realität ist, und das klammert Paulus ja auch nicht aus. Das Erbe beinhaltet auch, dass wir mit Jesus leiden, jetzt noch in dieser Welt. Christen sind nicht immer erfolgreich, wir werden krank, wir leiden Not, wir werden verfolgt, verschmäht, misshandelt, getötet. Jesus hat es so angekündigt, er hat es uns vorgelebt. Aber eben nicht nur die negativen Auswirkungen gebracht. Durch seinen Tod am Kreuz öffnet er die Tür für uns. Er lebt. Und das ist die Hoffnung, die auch wir haben können. Wir werden mehr und mehr wie Jesus. Das ist das Ziel, was der Heilige Geist in uns verfolgt. Menschen, die Jesus nachfolgen, immer ähnlicher zu machen, immer mehr an uns zu arbeiten, immer mehr uns umzugestalten in dieses Bild. Dass Gottes Ehre von dieser Welt wieder zu ihm aufsteigt, dass wir seine Ehre widerspiegeln. Durch die Adoption bei Gott darf ich darauf hoffen, Teil des himmlischen Hausstands zu sein. Es ist nicht nur eine vage Hoffnung, sondern es ist eine feste Gewissheit. Wir sind als Gottes Kinder Teil seiner Familie. Und immer wieder sagt uns der Geist das. Eine Zukunft, auf die wir zugehen, eine Zukunft, die aber auch schon ins Hier und Jetzt hineinstrahlt, ganz hell. Die Hoffnung, unser Haltepunkt, unsere Sicherheit, auch in aller Hoffnungslosigkeit, in all den Krisen, die wir jetzt erleben. Gottes Liebe steht sicher. Seine Zusagen sind fest. Und auch wenn wir vergesslich werden und uns das mal wieder wegrutscht, weil die Krisen so groß geworden sind, hat Gott uns seinen Geist geschenkt, der uns daran erinnert. Du bist Gottes Kind. Meine Kraft ist in dir mächtig. Und deine Perspektive ist die der Hoffnung, die ich dir schenke. Eine Hoffnung, die für dich gelten wird, auch über dieses Leben hinaus. Und so ist Pfingsten natürlich das Fest der Gemeinde, weil die Gemeinde beginnt, die Mission sich ausbreitet. Aber es ist auch ein ganz persönliches Fest für dich. Gottes Geist kommt, der Ermutiger. Lass uns beten. Herr Jesus, und wir danken dir dafür, dass du uns in dieser Welt nicht alleine gelassen hast, sondern dass du, wie du es versprochen hast, deinen Geist gesendet hast auf uns. Und dass wir, wenn wir mit dir leben, den Geist in uns haben und er uns immer wieder ermutigt und das bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir immer wieder daran erinnert werden, was schon für uns gilt. Auch dann, wenn wir im Leben erleben, dass wir schuldig werden, dass unsere Schuld vielleicht noch so viel größer ist, als wir es gedacht haben und unsere Vorstellung noch übersteigt. Deine Liebe ist noch größer und das dürfen wir immer wieder wissen und bekommen das als Erinnerung vom Geist. Danke, dass wir diese Ermutigung haben, dieses Wissen, wir sind nicht alleine unterwegs, diese Hilfe und Begeisterung durch den Geist, der uns sprachfähig macht, da wo uns die Worte fehlen, die richtigen Worte gibt oder unsere ungeschickten Worte übersetzt, sodass es auch andere Menschen verstehen und begreifen können, der uns mutig macht, loszugehen, nicht nur hier in der Gemeinde zu bleiben, sondern auch die Hoffnung hinauszutragen in diese Welt. Herr, gib uns die Kraft dafür, dass wir in all dem Negativen und dem Düsteren, was wir erleben, in all den offenen Fragen, vor denen wir stehen, in der Perspektivlosigkeit, die da ist, dass wir da auch einen Unterschied machen. Dass wir von dir her reden, Menschen von dir her lieben können und ihnen den Weg zur Rettung und Hoffnung zeigen in dir. Segne uns dafür, gib uns die Kraft dafür und danke, dass du da mit uns unterwegs bist und dass wir diese Erinnerung auch heute an Pfingsten haben. Herr, und wenn wir an das erste Pfingstfest denken damals und dann davon lesen im Neuen Testament, was für große Aufbrüche geschehen sind durch deinen Geist, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind, dann bitten wir dich das auch für heute, für uns, auch hier in unseren Gemeinden, Herr, dass du neue Aufbrüche schenkst und Erweckungen in unserem Land, dass Menschen dich erleben und erkennen und ganz neu nach dir fragen und gebrauche uns als deine Werkzeuge. Amen. Wir sind ermutigt durch den Heiligen Geist, und er gibt uns Hoffnung, und davon singen wir im nächsten Lied: Herr, du gibst uns Hoffnung.